3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Es ist Mittwoch, der 14. September 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel des FC St. Pauli beim Karlsruher SC am Sonntag. Bevor ich gleich meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen möchte, kurz ein paar Infos vorab. Die beiden Folgen zum Bielefeld-Spiel mussten leider krankheitsbedingt ausfallen. Erst traf es den Bielefelder Gesprächspartner und dann unseren Sebastian Acker Kurios. Ich hoffe, beide sind mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Auf dem Weg der Besserung ist jedenfalls ja unsere Mannschaft, denn die hat mit 2:1 in letzter Minute gegen die Arminia aus Bielefeld gewonnen. Ja, das ist gut und so kann die Saison jetzt auch beginnen. Zur Folge heute. Auch hier ist es etwas fernab des eigentlichen Formates. Denn weder ich noch mein Gesprächspartner werden am Sonntag in Karlsruhe im Stadion sein. Das macht aber gar nichts, denn ja, in den nächsten Minuten wollen wir einfach mal schauen, was gerade beim KSC so los ist und euch einen Überblick verschaffen. Ich möchte die Folge mit einer kleinen Anekdote starten, denn Ende der 80er Jahre war einmal Volker Ippich zu Gast im aktuellen Sportstudio und wurde von, ich vermute mal, Dieter Kürten gefragt, Bundesliga-Profi, Bewohner der Hafenstraße und Entwicklungshelfer in Nicaragua. Wie passt das zusammen? Und mit einer ähnlichen Frage möchte ich heute mal meinen Gesprächspartner Jörn Kreuzer begrüßen. Und zwar KSC-Fan, Mitarbeiter beim FC St. Pauli und Schachaushängeschild unseres Lieblingsvereins. Jörn, moin erstmal und natürlich, wie passt das zusammen?
Das, wow, schöner Einstieg auf jeden Fall. Ja, wie passt das zusammen? Also erstmal muss ich das Aushängeschild von mir weisen, was Schach angeht. Also ich spiele ja in der 9. Mannschaft. Von daher ist es dann, von daher ist es vielleicht nicht ganz so Aushängeschild.
Aushängeschild der 9. Mannschaft.
Das auch, ja, vielleicht. Das könnte man so stehen lassen. Aber okay. Aushängeschilder sind sicherlich andere. Und okay. Ja, wie passt das zusammen? Wie es halt mal kommt. Ne? Also ich wohne jetzt hier fast 10 Jahre in Hamburg und dann hat sich das eine zum anderen ergeben. Also ich glaube, die Leidenschaft zum alten Verein werde ich nie aufgeben so richtig. Aber ich bin mittlerweile hier so mit St. Pauli verwachsen, dass ich mir das auch eigentlich auch nicht mehr anders vorstellen kann. Ich wohne mittlerweile hier im Viertel, in unmittelbarer Nähe zum Stadion, alles schön. Also ich mag die Leute aus der Fanszene, die sporttreibenden Abteilungen. Ja, das eine ergibt eben das andere irgendwann.
Also, du bist auch gebürtiger Karlsruher dann?
Nee, mein Vater kommt aus der Nähe von Karlsruhe. Ich bin, vielleicht ist ja das durch die Welten wandeln, sage ich mal, auch so ein bisschen familiär bedingt. Also mein Vater kommt aus Karlsruhe, ich bin aber in Franken geboren. War im Kindergarten in der Pfalz und dann in Nordwürttemberg in der Nähe von Heilbronn bin ich dann zur Schule gegangen und eigentlich aufgewachsen. Also mich an neue Begebenheiten zu gewöhnen und so war schon immer irgendwie, ja, irgendwie so ein bisschen biografisch angelegt. Und meine Mutter kommt ja auch noch aus Schweden, von daher
okay, gut.
Völlig verrückt.
Sehr gut, einmal rund gemacht die Geschichte. Beim FC St. Pauli machst du genau was?
Ja, da bin ich freier Mitarbeiter, momentan noch in der Medienabteilung, das schon relativ lange. Das war auch der Anfang von meiner Tätigkeit beim FC St. Pauli, wenn man das so sagen kann, war eben während der 100-Jahres-Feierlichkeiten. Da war ich von Michael Pahl und Christoph Nagel der Praktikant und habe da mitgeholfen am Buch. Und dann hat sich das alles so ergeben. Da habe ich erst Viva geschrieben, dann habe ich ein bisschen Social Media übernommen und ja, das mache ich jetzt schon einige Jahre.
Sehr gut, dann haben wir den Einstieg auch geschafft. Man findet dich auf Twitter unter welchem Namen?
Ganz normal, Jörn Kreuzer.
Ja. Ja. Verlinke ich nachher nochmal. Ja. Gut, mein Lieber, dann wollen wir mal in die aktuelle Situation einsteigen. Ich möchte beginnen, weil das ja eigentlich ein relativ wichtiger Bestandteil ist mit der Trainergeschichte beim KSC. Markus Krauschinski war seit 2001 Trainer in verschiedenen Mannschaften des KSC und ab 2012 auch bei den Profis und ist jetzt zur aktuellen Saison nach Ingolstadt in die erste Liga gewechselt. Das war schon lange bekannt, ich glaube sogar schon seit der letzten Winterpause. Ich weiß, dass es darum ja viele Diskussionen gab und lange Zeit nicht klar war, wer wird Trainer. Nun ist es Thomas Oral geworden. Ist das ein Wunschkandidat, Jörn?
Ja, das müsste man sich, das müsste man die Verantwortlichen fragen, glaube ich.
Ich pack dich jetzt.
Ja, ich weiß. tatsächlich war es so, dass Markus Kauczynski schon im September den Verantwortlichen Bescheid gegeben hat, dass er über Saisonende hinaus nicht Trainer sein wird bei uns oder beim KSC. Ich finde die Entscheidung sehr mutig. Also Thomas Oral hat das auch sehr positiv angefangen, die ganze Geschichte. Nur wenn man jetzt mal auf Facebook und sozialen Medien guckt, ist natürlich aufgrund des Saisonstarts der Thomas Oral schon ziemlich unter Feuer. Und ja, also es hätte sicherlich andere Kandidaten gegeben. Ich hätte mir zum Beispiel Jens Keller gut vorstellen können.
Der jetzt bei Union ist.
Der jetzt bei Union ist, genau. Aber in der Situation ist es sehr schwierig. Ich glaube halt auch, das ist ähnlich wie mit Stani vor 5, 6 Jahren. Ich denke, dass halt Markus Kauczynski auch einen sehr, sehr großen Schatten wirft aufgrund seiner Tätigkeiten und auch das, was er erreicht hat mit dem KSC in den letzten Jahren.
Weil er auch so tief verwurzelt war im Verein wahrscheinlich, ne?
Ja, und er war halt so ein Typ zum Anfassen. Der kommt aus Gelsenkirchen, nahm irgendwie auch kein Blatt vor den Mund. Ja, war halt so ein Typ zum Anfassen. Und ich denke, da hätte es jeder Trainer schwer. Aber Thomas Oral war grundsätzlich mal eine kreative Idee. Also auf den wäre ich jetzt nicht unbedingt gekommen. Den hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel als Alternative. Nur es ist eben mutig, so wie ich alle Transferentscheidungen jetzt im Sommer mutig finde. Das kann super laufen, aber es kann auch total in die Buchs gehen. Das muss man jetzt schauen. Auf jeden Fall ist ziemlich Druck auf dem Kessel momentan.
Also wenn man auch mal so hört, so die ja, bei Twitter so die FSV Frankfurt-Fans, die lassen ja gar nicht mehr so ein gutes Haar an Thomas Oral. Und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl immer, der kommt eher so über diese Motivationsschiene, was der so fußballtaktisch drauf hat, kann ich gar nicht einschätzen. Kannst du was sagen? Ist das klar zu lesen, was der für eine Handschrift hat? Also mal unabhängig von Niederlagen oder nur unentschieden spielen?
Ja, ich sag's mal so, also grundsätzlich beim FSV muss man ja sagen, dass es sehr, sehr unglücklich gelaufen ist, wie das jetzt ablief. Also er hat ja irgendwie mitgeteilt, dass er den Vertrag nicht verlängert beim FSV und das war halt in der Phase, wo es eh schon gekriselt hat. Und dann haben sie sich ja auch von ihm getrennt noch, was wahrscheinlich konsequent war, weil wenn er eine Lame Duck ist, dann bringt es wahrscheinlich in der Situation nicht mehr, ihn auf dem Trainerstuhl zu lassen. Ansonsten, glaube ich, hat er im Sommer bei seiner Einstiegs-PK hat er angekündigt, dass man das defensive Konstrukt oder die Struktur, die Markus Kauczynski der Mannschaft gegeben hat, beibehalten will, aber mit deutlich offensiveren Akzenten. Und das funktioniert momentan noch nicht. Das sieht man ja auch anhand der nüchternen Takt oder anhand der nüchternen Zahlen. Der KSC hat bisher ein Tor geschossen in 4 Ligaspielen.
Richtig, genau. Also um das mal abzurunden, 4 Ligaspiele, 3 Unentschieden allerdings auch dabei, muss man dazu sagen. 0-0 gegen Bielefeld, dann 1-1 zu Hause gegen Bochum, zwischenzeitlich bei 1860 im Pokal 1-2 ausgeschieden. Ja. Dann gleich wieder gegen 1860 zu Hause 0-0 und jetzt eine derbe Klatsche bei Union Berlin mit 0-4, die auch wirklich sehr klar war. Ich habe das Spiel ein bisschen gesehen. Das war zu Recht so. Also, ja.
Ja, vor dem Union-Spiel habe ich halt noch geblödelt, dass man mit einem Tor erstmal 3 Punkte holen muss beim Torverhältnis von 1-1. Hätte man jetzt das Spiel gegen Union gewonnen, wäre der Saisonstand gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt natürlich auch unter dem Eindruck dieses einen Spiels ist es halt durchwachsener bis nicht so guter Saisonstart. Und ich glaube, gerade das 0-4 jetzt bei Union hat halt auch Eindruck hinterlassen im Umfeld, weil
Ja, also das sieht mir auch so, also das war so deftig, diese Klatsche, also die hätte auch wesentlich höher ausfallen können. Dass ich das Gefühl habe, es ist auf jeden Fall so eine kleine Abwärtsspirale gerade zu sehen. Also punktemäßig sind St. Pauli und der KSC gleich. Trotzdem würde ich sagen, mental zwei völlig verschiedene Ausgangslagen gerade.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke, dass der FC St. Pauli wird da mit richtig breiter Frust im Wildpark auflaufen. Ich denke, die haben da auch überhaupt nichts zu fürchten, in Anführungszeichen. Wenn die einigermaßen selbstbewusster auftreten, ist die Chance sehr, sehr hoch, da was mitzunehmen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass der KSC momentan in der Verfassung ist, in der er also ein dominantes Spiel aufziehen würde. Das würde mich wundern.
Aber eigentlich ja genau die besten Voraussetzungen eigentlich für eine Niederlage für uns. Das kennen wir ja zuhauf, diese ja, Ausgangslagen.
Vielleicht. Aber ich glaube, da muss ich halt auch einiges, da muss ich auch einiges noch zurechtrütteln beim KSC. Es wurden jetzt noch sehr kurzfristig 2 Leute geholt. Mhm. Also vor allem den Charalambos
Mafrias. Sag den Namen nochmal.
Charalambos Mafrias oder Charis Mafrias.
Der war früher mal bei Düsseldorf.
Und der war letzte Rückrunde bei Düsseldorf, habe ich mir auch angeguckt. Da waren die, also soweit man halt Kickernoten glauben kann, er war nicht schlecht. Also guter, solider Zweitligaspieler. Und Düsseldorf hätte ihn auch gern behalten, aber dann ist er nach Sunderland zurück und dessen Vertrag wurde jetzt Ende August erst aufgelöst. Dementsprechend war eben dann der Transfer möglich noch, Anfang September.
Ende August, also letzter August hat er natürlich, ne?
Nee, eben nicht.
Achso, der ist noch, also er ist dann September, schon aus, achso, weil der Vertrag aufgelöst war und er nicht normal gewechselt ist. Okay.
Genau.
Verstehe.
Und, ja, der braucht aber auch Zeit, um reinzukommen.
Mhm. Das ist ein Stürmer, ne?
Der spielt rechter Flügel. Das ist genauso Camberi wurde noch geholt, der aus der Schweiz von Grasshopper Zürich.
Okay, also Kicker-Kategorie Sturm, aber sag ich mal, real spielt er dann.
Flügel, würde ich sagen, ja.
Okay.
Ja, ich bin, wie gesagt, ich finde alles im Allem, finde ich die komplette Transferphase von Trainerteam bis Spielern, finde ich sehr mutig.
Mhm. Genau, also ja genau, das wollte ich als nächstes auch fragen. Abgänge zu gehen. Also ihr habt 10 Abgänge irgendwie, das sind relativ namhafte Spieler mit dabei, die bei euch wichtige Stützen waren. Ihr habt dementsprechend auch viele Neuzugänge. Sag mir doch mal so die 3 verlustreichsten Abgänge und die hoffnungsvollsten 3 Zugänge, wenn du das so kurz runterbrechen kannst.
Ja, also die 3 verlustreichsten Abgänge finde ich tatsächlich ganz klar Manuel Gulde, der Innenverteidiger, der aus Hoffenheim kam, vor 2,5, 3 Jahren, der ist zu Freiburg gewechselt, mit einer festgelösten, also den wollte Freiburg haben und der ist da auch direkt Stammspieler. Also es war völlig klar, dass der mehr im Köcher hat als zweite Liga. Ich würde fast sagen, der ist vergleichbar mit Philipp Max letzte Saison, der ja kurz vor, der dann im August auch ging zum FC Augsburg damals. Ich denke, Gulde wird sich auch festspielen, der hat sofort gespielt bei Freiburg. Dann kurz dahinter war Jonas Meffert auf der 6. Der war von Leverkusen an uns abgegeben und die Leverkusener, wie man das so schön macht, hatten eine Rückkaufoption in den Vertrag geschrieben. Die wurde gezogen in der Sommerpause. Und Leverkusen hat ihn dann direkt weiter nach Freiburg verkauft. Mhm. Also Gulde und Meffert beide nach Freiburg. Und jetzt, schwierig. Platz, also die 2 sind deutlich, die sind große Verluste. Mhm. Ich würde tatsächlich auch sagen, ein Stück weit Dominik Peitz.
Ja.
Weil er als Typ einfach wichtig war. Der war jetzt auch nicht mehr unbedingt Zweitliga-Stammspieler, schon länger nicht mal. Mhm. Aber so einen Typen braucht man einfach im Kader, quasi ein Langer, der einfach nur reinhaut und dann quasi kurz nach seiner Einwechslung die gelbe Karte hat.
Auf meiner All-Time-Favorite Hassliste der zweiten Liga und den ersten 3.
Ja, aber wenn das ist so eine Kategorie Spieler, wenn der bei dir spielt in der Truppe, dann...
Klar, willst du haben, also... Der war früher bei Osnabrück, da habe ich den schon...
Genau.
Ah, ja, okay.
War auch Teil der Paderborner Truppe, die damals gegen HSV verpfiffen wurde und so.
Ja.
Peitzer ist einfach vom Typ her ein enorm wichtiger Abgang und finde ich schade, aber da muss man auch sehen, dass es wahrscheinlich nicht mehr unbedingt gereicht hätte. Ja. Vielleicht mit Optionen, ja, weiß man nicht. Ja, und...
Paderborn war ein gutes Stichwort, glaube ich, gerade, weil ihr habt einen guten Stoppelkampf geholt, ne?
Genau, Stoppelkamp wurde geholt und ich würde von den Abgängen her sagen noch der Kollege Pascal Köpke, der letztes Jahr an Aue in der Rückrunde verliehen wurde, da wirklich eins nach dem anderen getroffen hatte.
Okay.
Und der jetzt quasi in der Sommerpause fest nach Aue ging und dann halt bezeichnenderweise, man hat es kopiert von den Bundesligisten, es soll im Raum stehen, dass es da auch eine Rückkaufoption gibt
seitens
des KSC. Also ob da jetzt was dran ist, weiß ich nicht, aber also den Verlust fand ich auch schade, den hätte ich gerne einfach mal gesehen, den Köpke als Stürmer. Neuzugänge würde ich tatsächlich Frank oder Franck Comme weit vorne sehen. Also der ist ein sehr interessanter Mann. 25, der hat seine letzten Jahre ich habe mir das extra aufgeschrieben vor der Sendung, Etoile Sportif du Sahel in Tunesien verbracht und okay. Ist da quasi als Volksheld gegangen, wurde, sein Spitzennamen ist der Gladiator, oha. Hat auch für einen Zweitligaspieler in Deutschland enorme Like-Zahlen auf Facebook, wenn man das so als Maßstab nehmen kann, ein
na Stück weit. Immer.
Hat irgendwie fast 37.000 Likes.
Okay.
Ist kamerunischer Nationalspieler und hat mit seiner tunesischen Mannschaft nicht nur die Meisterschaft und den Pokal geholt, sondern eben auch den afrikanischen UEFA Cup.
Ja, also, du weißt aber nicht zufällig den Anteil der nordafrikanischen Fans an seiner Facebook-Seite.
Doch, die muss groß sein. Also der, okay. Also der hatte schon vorher über 30.000 Likes und es gab ein großes virtuelles Wehleiden, als er ging.
Okay.
So, unser Held, der Gladiator und den finde ich sehr spannend. Der kam jetzt bisher noch nicht ganz so zum Einsatz. Der hat in Bielefeld beim ersten Spiel gespielt. Mhm. Jetzt kamen die letzten Spiele von der Bank ins Spiel. Den finde ich interessant. Moritz Stoppelkamp darf man natürlich nicht vergessen.
Nö, etablierter
Zweitligaspieler
mit einem Ausreißer in die erste Liga und so. Also das.
Er war auch der Einzige, der irgendwie noch Akzente gesetzt hat, jetzt beispielsweise beim letzten Spiel an der Alten Försterei, immerhin mit 2-3 Freistößen noch Präsenz gezeigt. Und ansonsten geben sich, glaube ich, die Neuzugänge nicht allzu viel. Wen ich noch spannend finde, ist Jan Rohlin vom FSV Frankfurt kam der.
Zusammen mit seinem Trainer sozusagen?
Genau, hat dort auch vor allem in der Rückrunde gespielt und ist ursprünglich aus Brasilien. Und er ist nur ausgeliehen 2 Jahre und er gehört immer noch dem brasilianischen Verein.
Okay.
Also das meinte ich mit spannend. Also es ist sehr, es sind interessante Neuzugänge.
Es ist auch echt verrückt mit diesen ganzen Wechselgeschichten. Also ich steige da ganz oft gar nicht mehr durch, weil das halt echt sehr komplex geworden ist. Irgendwie Spieler A transferiert nach B, gehört Verein C und
Ja, das ist schon, vor allem in Brasilien gibt es doch auch so Dreiecksgeschichten, so ganz komisch mit, wir schieben ihn dahin, um ihn dann nach Europa zu tun und denke ich nicht mehr.
Okay.
Jedenfalls, ja. Und ja, und den Innenverteidiger finde ich auch spannend als Typ, den Jordi Figueras.
Er hat auch auf jeden Fall einen tollen Fußballernamen.
Ja, auch Kurzform ist, glaube ich, Jordi.
Ja.
Und ja, da gab es ja auch relativ schnell nach seiner Verpflichtung Irritationen, weil die badischen neuesten Nachrichten herausgefunden hat oder quasi auf das Faktum stieß, dass er wegen Spielmanipulation während seiner Zeit bei Betis Sevilla irgendwie ein Verfahren anhängig hat.
Okay.
Hat aber das Präsidium ganz gut abmoderiert, indem es gesagt hat, der Anwalt von ihm, der Spielerberater, hat gesagt, ist alles in Ordnung. Er hat ein reines Gewissen.
Okay. Ja, ja. Gut.
Spannend. Also der KSC sieht kein Risiko, von daher werden wir mal sehen.
Aber ja, okay. Sag mal, Torwartposition ist immer so ein Ding bei euch. Da bin ich momentan gar nicht so auf dem neuesten Stand. Orleshausen kenne ich natürlich immer, der irgendwie eigentlich immer gespielt hat. Ist jetzt auf der Bank und Vollert spielt. Kannst du dazu was sagen, wie es da gerade aussieht?
Ja, genau. René Vollert hat ja witzigerweise sein erstes Spiel als Stammtorhüter am Millerntor gemacht. Das war letzten Dezember. Da kam dann ein Wechsel, weil der Kauczynski irgendwie gesagt hat, okay, Hinrunde Orle, Vollert spielt jetzt die Rückrunde.
Orle hat das Heimspiel gegen uns 2-1 verloren und dementsprechend hat Vollert das Auswärtsspiel bei St. Pauli mit 2-1 für den KSC gewonnen.
Genau, und es blieb dann quasi bei der Entscheidung Thomas Oral hat jetzt in der Sommerpause gesagt, dass das Duell wieder offen ist. Macht dann Orleshausen lustigerweise zum Kapitän Ende Juli, stellt dann aber Vollert rein. Das fand ich dann ja bemerkenswert zumindest, dass man den Kapitän dann wieder auf die Bank setzt. Und seitdem spielt Vollert eben auch. Der hat sich kurz verletzt nach dem zweiten Spiel, deshalb war Orle zwischendurch wieder drin im Tor. Aber ja, also ich finde, es sind beide solide Zweitligatorhüter, die geben sich jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel. Was bei René Vollert interessant ist, ich finde, er äußert sich immer sehr ausführlich und sehr offen auf Facebook zu seiner Situation, zur Situation der Mannschaft. Das finde ich ganz spannend. Und er ist Kreisliga-Schiedsrichter. Von daher könnt ihr mal mit Mike zum Beispiel da referieren.
Also als Zweitliga-Torwart pfeift er aktiv im Amateurfußball. Das ist auch spannend. Okay.
Ja, da berichtet er immer, wie es war, beziehungsweise er berichtet auch auf Facebook zwischendurch, wo er eingesetzt wird am Wochenende.
Da habt ihr ja immer so lustige Anekdoten in Karlsruhe. Wer war dann mal bei euch da im Mittelfeld, der auch irgendwie in der Politik war in Karlsruhe? Das war da auch bei euch irgendwie.
Reinhold Jabo. Okay. Er wurde von so einer christlichen Liste in den Karlsruher Gemeinderat gewählt. Ja. Genau.
Es gibt immer mal so Spieler, die sind nicht ausgelastet mit ihrem normalen Job sozusagen.
Genau, das kann gut sein.
Oder machen einfach mal, was ja auch immer vielleicht der Horizonterweiterung oder des Ablenkens gilt, mal was anderes. Obwohl Schiedsrichter, naja.
Ja, René Vollert scheint offensichtlich einfach nur fußballverrückt zu sein.
Anscheinend. Da stelle ich mir auch die Frage, da haben doch bestimmt die Spieler, die ihn als Schiri haben, bestimmt ganz hohe Ansprüche, wenn der pfeift. Wahrscheinlich so als Zweitligatorwart.
Ja, kann er sagen, hab keine Linienrichter. Und von hinten sieht das Spiel ganz anders aus von der Torlinie.
Okay, ich glaube, den werde ich mir mal abonnieren auf Facebook, das hört sich spannend an.
Ja, super Typ, der hat auch ein sehr offenes Statement jetzt geschrieben nach dem Unionsspiel. Gab auch schön auf die Mütze und so und dafür, aber gut, so ist es dann wohl im Internet.
Jo. Dann haben wir viele Fakten durchsprochen, wir sind auch generell, ja, nicht schlauer, du sagst, das wird eine klare Sache für St. Pauli am Sonntag. Ich bin mir nicht sicher. Generell so Quo Vadis KSC. Also wir wissen, vorletzte Saison knapp in der Relegation gescheitert, sehr, sehr knapp. Ist abgehakt, letzte Saison Siebter. Was wird es denn jetzt so dieses Jahr? Was sind denn so die Ansprüche? Was sind deine Ansprüche? Was kann erfüllt werden, was kann nicht erfüllt werden?
Puh, also zunächst muss man mal sagen, ich war von der letzten Saison sehr, sehr überrascht, also sehr positiv überrascht, weil ich glaube, wir hatten uns ja, das war ja relativ am Saisonbeginn, letztes Jahr hatten wir uns ja schon unterhalten, die Relegation steckt ja einfach in den Knochen und auch im Kopf, aber ja, vor allem in den Knochen, weil die Vorbereitung zu klein war.
War ja auch ein Fehlstart gewesen, also ganz ähnlich wie jetzt eigentlich so.
Und dann nimmt eben Kautschinski seinen Hut und es funktioniert trotzdem mit ihm bis zum Ende der Saison, von daher bin ich sehr zufrieden gewesen mit der letzten Saison.
Genau, das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, wenn man so früh in der Saison seinen Abschied bekannt gibt, dass man dann auch wirklich mit dem Trainer das bis zum Ende durchzieht, das ist sehr ungewöhnlich, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, und die haben sich alle zusammengerissen und deshalb fand ich super, also wirklich sehr, sehr zufrieden und die Rückrunde war auch, wenn man nur die Rückrunde sieht, war die wohl auch nicht schlecht. Also es war oberes Mittelfeld wieder.
Ja.
Ja, wo geht die Reise hin? Also ich vor der Saison habe ich mit den Kollegen vom Übersteiger, also mit Mike, habe ich da auch schon rumgeblödelt, dass ich so zwischen 8 und 12 den KSC sehe. Mittlerweile würde ich sagen, vielleicht doch eher 12 bis 15. Aber ich will einen Worst Case auch nicht ausschließen. Also die Geschichte am letzten Sonntag hat mich schon so ein bisschen mitgenommen, wie glaube ich alle KSC-Fans. Wobei man da auch sehen muss, vielleicht ist so eine reinigende Niederlage, die ist sehr hoch, wo man komplett chancenlos ist, auch manchmal besser, als wenn man ständig quasi irgendwie mitspielt und dann doch in der letzten Minute das 2-1 kassiert. Also,
ja, sicherlich. Das kann immer eine reinigende Wirkung
haben. Also ich war optimistischer tatsächlich, was die Neuzugänge angeht. Aber ich will zumindest noch ein bisschen, ja, also ich habe noch Vertrauensvorschuss in die Mannschaft. Also ich gebe denen durchaus Zeit, sich zusammenzurütteln.
Ja, also es wird auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall, sage ich mal, eine Umbruchssaison, wo man nicht genau weiß, wie es ausgehen wird, ganz einfach. Ne?
Also auf dem Papier muss man einfach sagen, also soweit man das irgendwie objektiv sehen kann, definitiv haben sie sich beispielsweise beim Innenverteidiger, würde ich schon sagen, verschlechtert auf der Position. Also Manuel Gulde zu ersetzen ist brutal schwer, vor allem als Zweitligist, der gerade Siebter geworden ist. Also und im Umbruch ist. Ich frage mich halt manchmal, warum gibt es den Umbruch jetzt in der Saison? Weil man hat eigentlich Zeit, diesen Umbruch einzuleiten, eine ganze Saison. Man weiß relativ klar, okay, Gulde, Meffert werden unter Umständen nicht zu halten sein, Kautschinski ist weg. vielleicht hätte man da andere Weichen stellen können, man weiß es nicht. Man steckt ja auch nie drin.
Nee, also für mich hört sich das auch eher so an, dass das war jetzt nicht von langer Hand geplant mit Oral. Also so nachdem, wie das da auch in Frankfurt abgegangen ist, es scheint mir nicht nach einer konkreten Planung ausgesehen zu haben. Finde ich auch schwierig eigentlich, wenn ein Trainer noch beim Zweitligisten in Lohn und Brot ist. Wie könnte der schon Einfluss nehmen auf die Kaderplanung der nächsten Saison? Wie schwierig, oder? Also
ja, natürlich. Und so geht es dann mit Spielern weiter. Man weiß ja nie, was intern vorgefallen ist, im Sinne von, dass irgendwelche persönlichen Dinge dazukommen, die dann Entscheidungen bedingen, die dann in der Öffentlichkeit vielleicht erstmal nicht so klar nachzuvollziehen sind. Also zum Beispiel Pascal Köpke als Beispiel, wenn der jetzt, ich weiß nicht, wie es um seine persönliche Situation in Aue gestellt ist, aber sagen wir mal, wenn der da eine Freundin kennengelernt hat oder so, kann ich absolut nachvollziehen, dass der erstmal in Aue bleiben will, beispielsweise. Ist jetzt alles nur Rumspinnerei, aber man weiß ja nicht, ob der wirklich Interesse hatte, beim KSC zu bleiben. Vielleicht war es auch einfach nur sportliche Anerkennung in Aue, weil klar, beim KSC kann man nicht zum Einsatz. Muss man.
Ja, da gibt es immer relativ viele Faktoren. Ja. Meistens sind das nicht die auf der Hand liegen, sag ich mal. Und viele Sachen bekommen wir ganz einfach nicht mit, das ist ganz klar. Und ja, da steckt man nicht so drin.
Das Problem ist halt, ich hatte mich eigentlich darauf verlassen, dass es irgendwie definitiv drei Mannschaften gibt, die schlechter sind als wir.
Ja, wer denn?
Ja, also ich hatte auf der Rechnung definitiv Sandhausen.
Wie jedes Jahr wahrscheinlich bei allen irgendwie. So
wie jedes Jahr, wobei dieses Jahr fand ich die Chance relativ hoch, dass die hinter Karlsruhe bleiben, auch aufgrund des Wechsels dort. Ich glaube, Alois Schwarz hat da enorm viel zusammengehalten als Trainer. Mhm. Da hätte ich gesagt, die werden es schwer haben. Aue die Aufsteiger muss man auch auf der Rechnung haben, wobei die immer mit einer Euphorie kommen.
Ja, also Dresden sehe ich da gar nicht, weil die sind Dresden so dermaßen eingespielt und haben halt so, ja, wie soll ich sagen, zu Hause halt so Infrastruktur und Umfeld, dass man da schwer als Auswärtsmannschaft gewinnt. Also die sehe ich eher so im oberen Mittelfeld irgendwie.
Ja, und vor allem und tatsächlich auch Kaiserslautern. Weil ich finde, die haben noch schlimmer als ein KSC seit Jahren ständig. Also ich bin da überhaupt nicht in der Materie, aber die haben rein von außen betrachtet seit Jahren gefühlt Aderlass. Also es hört scheinbar gar nicht auf bei denen.
Das ist auch schon rausgekommen in den Folgen, die wir hier letzte Saison gemacht haben mit den Leuten von Betzegebabbel. Da ist halt auch, da kommt halt. Der Verein kommt, oder das Umfeld kommt nicht zur Ruhe, ganz einfach. Fängt schon damit an, immer jedes Jahr einen neuen Hauptsponsor gefühlt zu suchen.
Ja.
Und endet bei Kleinigkeiten, aber da ist halt immer viel los und, wie gesagt, immer die besten Spieler sofort weg, ne? Orban, Leipzig und
Heinz nach Köln.
Genau, da gibt's halt, also jedes Jahr, die entwickeln ja gute Spieler, keine Frage, so, ne? Aber ich glaube, die sind jetzt über den Zenit ganz einfach und, ja, die müssen sehr aufpassen, glaube ich.
Ja. Ja, vor allem auch mit so einer großen Bürde und so einem großen Stadion ist halt schon. Ja.
Tja, schauen wir mal. Wir sind noch früh in der Saison, kann noch sehr viel passieren. Und was gibt es sonst noch in Karlsruhe? Weißt du irgendwie was so im Umfeld? Gibt es irgendwas? Kommt ein Scheich mit viel Geld? Kommt ein Scheich ohne Geld?
Nee, also das jetzt nicht, sage ich mal. Was interessant ist, was in der Sommerpause passiert ist, der. Gemeinderat hat tatsächlich dem Neubau des Wildparkstadions bzw. dem Bebauungsplan zugestimmt. Die Grundsatzentscheidung, dass es ein neues Stadion geben soll, gibt es schon längere Jahre. Die gibt es eigentlich in Karlsruhe schon 25 Jahre. Schon seit den UEFA-Cup-Zeiten soll quasi ein neues Stadion gebaut werden. Jetzt sieht es momentan zum ersten Mal danach aus, dass es soweit kommen könnte. Es gibt zumindest eine politische Grundsatzentscheidung. Aber jetzt heißt es wie so oftmals, ja, der Verein muss sich erstmal mit der Stadt noch um gewisse Dinge einigen und dann steht eigentlich dem Neubau nichts im Wege.
Das ist ja nicht so, dass wir diese Situation nicht auch kennen.
Ja.
Dass es halt immer ein paar Jahre ins Land gehen können oder bei uns sogar Jahrzehnte, bis dann mal was Ordentliches auf die Beine gestellt wird. Ne?
Ja, und was gibt's noch? Dieses Jahr wird ein neues Präsidium gewählt. Sieht ganz danach aus, dass es das alte sein wird. Also
das spricht dann wahrscheinlich für das alte Präsidium?
Ja, also man muss schon sagen, dass Ingo Wellenreuther und Co., die haben zumindest den Verein stabilisiert. Und der KSC hat immer noch kein Geld, so richtig. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, dass der vermeintliche Super-GAU ja noch nicht, oder was heißt Super-GAU, der Abstieg in die dritte Liga ist ja noch nicht lange her. Und dafür ist der Weg in den letzten Jahren, den der KSC gegangen hat, bemerkenswert. Also bis hin zur Relegation.
Genau, ist noch gar nicht so lange her und trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie ist es schon wieder so lange her irgendwie und es etabliert, also der KSC ist ein etablierter Zweitligist eigentlich. Ne?
Ja, das, keine Ahnung, also ich bin jetzt über 20 Jahre Fußballfan, auch KSC-Fan und irgendwie seitdem sie 98 abgestiegen sind oder allgemein bei anderen Clubs, finde ich halt immer, dass man so Wellen sieht. Also irgendwann findet sich eine Mannschaft, da passt das Umfeld, da passt der Trainer, da passt der Sportdirektor, die Mannschaft bekommt einen Höhepunkt und danach da einen weichen Übergang zu finden, ist brutal schwer. Das schaffen, glaube ich, echt nur wenige. Ja, weil die Leute einfach weggehen, andere Herausforderungen locken und so weiter. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Also 2007, die Mannschaft, die in die Bundesliga hochging, war wie aus einem Guss mit Ede Becker an der Seitenlinie. Jetzt war es ähnlich mit Markus Kauczynski und jetzt gibt es eben wieder eine Delle. Ich hoffe, dass sie nicht allzu groß sein wird.
Verstehe.
Ja.
Gut, Jörn, wir werden nächste Woche nicht miteinander sprechen. Macht keinen Sinn irgendwie. Du bist unterwegs, guckst Ticker oder Sky. Ich gucke nur Sky. Das lassen wir ausfallen. Es sei denn, ich finde noch jemanden, der im Stadion ist. Ich suche auf jeden Fall noch einen Gesprächspartner für das Heimspiel gegen 1860. Also wenn sich da jemand berufen fühlt, meldet sich gerne bei mir oder direkt beim Millanton. Jörn wird es nicht sein. Aber ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall einen Gesprächspartner nächste Woche haben. Und Jörn, wir sprechen dann eventuell irgendwie beim Heimspiel nächste Saison wieder, würde ich sagen. Ne?
Ja, Ende Januar.
Ende Januar. Ha, da bin ich auf Reisen. Mal schauen. Irgendjemand wird sprechen von uns und mit dir oder mit jemand anders. Also ja, das wird auf jeden Fall laufen. Jörn, vielen Dank schon mal.
Ja, bitte.
Und wir gucken mal, was das wird. Und die Saison entwickelt sich. Wir sind auch im Pokal. Es ist schon September. Es ist toll. Und soweit erstmal. Jörn, vielen Dank.
Bitte.
Und den Hörerinnen wünsche ich dann ein spannendes Spiel im Stadion, am Fernsehgerät, wie auch immer, am Sonntag und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.